Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung, im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten ein Sonderprogramm der Stimme von Türkiye. Danach geht es weiter mit den Sendereien Tagebuch Palästina und Es war einmal. Danach kommt Musik. Meine Damen und Herren, jetzt hören Sie die Nachrichten. Der erste Schritt zur Befreiung ist vor 107 Jahren in Samsun gesetzt worden. Vor 107 Jahren landete Gazi Mustafa Kemal Atatürk am 19. Mai 1919 in Samsun, um das von vier Seiten vom Feind umzingelte Vaterland in die Freiheit zu führen und den nationalen Befreiungskampf zu beginnen. Nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands von Mudros am 30. Oktober 1918 besetzten die Griechen Izmir, die Franzosen Adana und die Italiener Antalya und Konya. Britische Truppen landeten in Urfa, Marasch, Antep, Merzifon und Samsun, während die britische Marine am 13. November 1918 vor Istanbul vor Anker ging. Mustafa Kemal, der jahrelang an den Fronten für den Schutz des Vaterlandes gekämpft hatte und am 3. Oktober 1918 vom Oberkommando der Heeresgruppe Yıldırım nach Istanbul zurückgekehrt war, machte sich auf den Weg, um die Rettung des Landes in die Hand zu nehmen. Die Griechen rund um Samsun wollten mit Unterstützung der Briten, die am 17. bis 18. März 1919 Truppen in Samsun gelandet hatten, durch Bandenüberfälle und Unruhen Chaos stiften und so gemäß Artikel 7 des Waffenstillstandsabkommens von Mudros die Region für die Besatzung durch die Ententemächte öffnen. Als die türkische Bevölkerung begann, sich zu organisieren und ihr Leben und Eigentum zu schützen, richtete das britische Hochkommissariat am 21. April 1919 eine Note an die Istanbuler Regierung und forderte die Beruhigung der Lage sowie die Verhinderung angeblicher Angriffe auf Griechen. Mustafa Kemal wurde als Inspekteur der 9. Armee mit der Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung in der Region beauftragt. Am Tag nach der Besatzung von Izmir, dem 15. Mai 1919, verließ er Istanbul mit dem Dampfschiff Bandırma. Mustafa Kemal und seine Gefährten betraten Samsun am 19. Mai zum ersten Mal über den Reji-Anlegesteg. Im Ersten Weltkrieg hatten die Russen alle Anlegestege der Stadt bombardiert. Nur der den Franzosen gehörende Reji-Steg war unbeschädigt geblieben. Da die Franzosen damals in einer Fabrik in Samsun Zigaretten herstellten, war der Steg auch als Tütün-Iskelesi, also Tabak-Anlegesteg, bekannt. Dass seine Ankunft in Samsun bei den Briten Unbehagen auslöste, verließ Mustafa Kemal die Stadt nach 6 Tagen und reiste am 25. Mai nach Hafsa weiter. Beim ersten Treffen in Hafsa wurde die Besetzung Izmirs protestiert. Die Befreiungsfackel, die Gazi Mustafa Kemal und seine Waffengefährten mit der Landung in Samsun entzündeten, wurde nacheinander auch in Amasya, Erzurum und Sivas weitergetragen und verbreitete sich im ganzen Land. Die türkische Republik, die am Ende des nationalen Befreiungskampfes am 29. Oktober 1923 gegründet wurde, feiert in diesem Jahr ihren 103. Jahrestag. Professor Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Lehrstuhlinhaber an der 19. Mayıs Universität in Istanbul, in Samsun, erklärte, der nationale Befreiungskampf sei eines der bedeutendsten Kapitel der türkischen Geschichte. Artikel 7 des Waffenstillstands von Mudros habe den Besetzungen den Weg geebnet und eine entscheidende Rolle bei der Aufteilung des Osmanischen Reiches gespielt. Verschiedene Teile Anatoliens seien besetzt worden, allen voran Istanbul und die Meeresengen. Charlan betonte, aus dieser Perspektive betrachtet ist der nationale Befreiungskampf der Kampf des türkischen Volkes um den Schutz dieses Landes als Heimat, nicht nur um Unabhängigkeit und territoriale Integrität, sondern auch um den Schutz nationaler und geistiger Werte. In Havza, der zweiten Station auf dem Weg zur Befreiung des Landes, fand die erste Kundgebung statt. Auf Anweisung von Mustafa Kemal Pascha wurde dabei die Besetzung Izmirs protestiert. Mustafa Kemal verbrachte 18 Tage in Havza und leistete dort wichtige Arbeit für den nationalen Befreiungskampf. Nachdem die Briten, die von den Aktivitäten in Havza erfahren hatten, Druck ausübten und er seines Amtes als Inspekteur der 9. Armee enthoben wurde, verabschiedete sich Mustafa Kemal als Zivilist von den Einwohnern von Havza. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Israels Vorgehen gegen die globale Sumud-Flottille scharf verurteilt und es als Piraterie und Banditentum bezeichnet. Er forderte die internationale Gemeinschaft auf Israels rechtswidrige Handlungen zu reagieren. Nach einer Kabinettssitzung am Montag in Ankara erklärte Erdogan, Israels Abfangmanöver und Angriffe auf die Hilfsmission würden die internationale Solidarität mit den Palästinensern und die Bemühungen um Gerechtigkeit für Gaza nicht schwächen. US-Präsident Donald Trump erklärte, es bestehe eine sehr gute Chance, dass die Vereinigten Staaten ein Abkommen mit dem Iran erzielen könnten, um Teheran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern. Dies geschah nur wenige Stunden, nachdem er einen geplanten Militärschlag verschoben hatte, um die Verhandlungen fortsetzen zu können. Trump sagte, die Staats- und Regierungschefs wichtiger US-Verbündete im Nahen Osten hätten ihn gebeten, den für Dienstag geplanten Militärschlag gegen den Iran zu verschieben, um die Verhandlungen mit Teheran fortsetzen zu können. Gleichzeitig warnte er, die USA seien weiterhin bereit, einen Großangriff zu starten, sollte keine Einigung erzielt werden. Der kroatische Präsident Zoran Milanovic hat angekündigt, dem von Israel als neuen Botschaft in Zagreb vorgeschlagenen Nisan Amdur die Akkreditierung zu verweigern. In einer schriftlichen Erklärung des kroatischen Präsidialamtes wurde Milanovics Entscheidung bezüglich des israelischen Botschaftervorschlags bekannt gegeben. Es wurde betont, dass Milanovic der Ernennung des von Israel vorgeschlagenen Amdur nicht zustimmen werde, und diese Entscheidung aufgrund der aktuellen Politik Israels getroffen worden sei. In der Erklärung wurde weiter ausgeführt, dass Milanovic seine Entscheidung nicht ändern werde. Die Amtszeit des bisherigen israelischen Botschafters in Zagreb, Gary Koren, sei abgelaufen und Amdur könne lediglich als Geschäftsträger tätig sein. Lokalen Medienberichten zufolge ist dies das erste Mal in der Geschichte Kroatiens, dass einer Botschafterernennung die Zustimmung verweigert wurde. Milanovic hatte bereits zuvor auf Äußerungen von Botschafter Koren reagiert und diesen ins Präsidialamt einbestellt.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Bei einer Schießerei in einem islamischen Zentrum in San Diego in den USA sind 5 Menschen getötet worden, darunter 2 Tatverdächtige. Die Polizei geht von einem möglichen Hassverbrechen aus. Laut US-Behörden eröffneten 2 jugendliche Tatverdächtige am Montag das Feuer in dem islamischen Zentrum in San Diego und töteten 3 Männer, bevor sie sich selbst richteten. Israel hat nach Angaben libanesischer Sicherheitskreise und der staatlichen Nachrichtenagentur neue Luftangriffe im Südlibanon durchgeführt. Gleichzeitig kündigte die Hisbollah neue Angriffe auf israelische Streitkräfte an und setzt damit den Krieg im Libanon trotz der Verlängerung der von den USA unterstützten Waffenruhe fort. seit Kriegsbeginn am 2. März in dem Libanon mehr als 3000 Menschen getötet worden, wie das libanesische Gesundheitsministerium in seiner jüngsten Opferstatistik mitteilte. Eine US-amerikanische Jury hat Elon Musk in seinem Rechtsstreit gegen OpenAI abgewiesen. Sie befand, dass das Unternehmen für künstliche Intelligenz dem reichsten Menschen der Welt gegenüber nicht haftbar sei, da es angeblich von seiner ursprünglichen Mission, der Menschheit zu dienen, abgewichen sei. In einem einstimmigen Urteil am Montag erklärte die Jury vor einem Bundesgericht in Oakland, Kalifornien, Musk habe seine Klage zu spät eingereicht. Die Jury beriet weniger als 2 Stunden. Kuba hat die USA vor einem militärischen Eingreifen gewarnt. Jeder US-Militäreinsatz gegen Kuba würde zu einem Blutbad mit unkalkulierbaren Folgen für den Frieden und die Stabilität in der Region führen, erklärte Präsident Miguel Díaz-Canel am Montag auf X. Kuba stelle keine Bedrohung dar. Außenminister Bruno Rodríguez erklärte in einem getrennten Beitrag, Kuba habe nach der UN-Charta das Recht auf legitime Selbstverteidigung. Wer Kuba angreifen wolle, nutze dafür falsche Vorwände. Eine Stellungnahme der US-Administration lag zunächst nicht vor. Einem Bericht des Nachrichtenportals Axios vom Sonntag zufolge hat der Karibikstaat mehr als 300 Militärdrohnen erworben und darüber beraten, diese für Angriffe auf den US-Marinestützpunkt Guantanamo Bay, US-Kriegsschiffe und Ziele in Florida einzusetzen. US-Präsident Donald Trump strebt offen einen Regierungswechsel in Kuba an. In der vergangenen Woche berichteten Medien unter Berufung auf Insider im US-Justizministerium, dass Staatsanwälte eine Klage gegen den früheren kubanischen Staatschef Raúl Castro planen. Hintergrund ist der Abschuss von 2 Flugzeugen der US, der Hilfsorganisation Brothers to the Rescue durch Kuba im Jahr 1996. Eine Anklage gegen den 94-jährigen Castro wäre eine Verschärfung des Drucks durch die US-Verwaltung. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten. Heute begehen wir in Begeisterung mit großem Respekt den Gründer der türkischen Republik, Atatürk-Gedenktag, Jugend- und Sportfest. Atatürk, der den Unabhängigkeitskrieg mit einem Sieg beendete, wurde mit dem Ausruf der Republik der erste Präsident der Republik Türkei. Der 19. Mai wurde als Nationalfeiertag festgelegt, da man der Meinung war, dass ein besonderer Tag dafür sorgen sollte, damit die jungen Menschen auf dem Weg zu einer modernen Nation gesund und sportlich sein sollte. An diesem Tag wird landesweit und in allen Auslandsvertretungen mit Zeremonien der Atatürk-Gedenktag begangen und das Jugend- und Sportfest mit Begeisterung gefeiert. Meine Damen und Herren, jetzt geht es weiter mit türkischer Musik, gesungen von Mehmet Güngör, Eylül Akşamı, ein Septemberabend.
Hiçbir neden yokken, ya da biz bilmezken, tepemiz atmış ve konuşmuşuz. Onca neden varken ve tam sırası gelmişken hiçbir şey yapmamış ve susmuşuzdu. Aynı anda aynı sessiz geceye doğru içim sıkılıyor demişizdi. Bir sabaha uyanırken kim bilir, aynı düşü görmüşüzdür. Olamaz mı, olabilir. Onca yıl sen burada, onca yıl ben burada. Yollarımız hiç kesişmemiş bu Eylül akşamı dışında. Şekilde döne dolaşa senin cebine girmişti. Belki aynı posta kutusuna değişik zamanlarda da olsa birkaç mektup atmışız. Ayın karpuz dilimi gibi batışını izlemişizdir deniz kıyısında. Aynı köşeye oturmuşuzdur köhnede, belki de birkaç gün arayla. Olamaz mı, olabilir. Onca yıl sen burada, onca yıl ben burada. Yollarımız hiç kesişmemiş bu Eylül akşamı dışında. Bostancı doğmuş kuyruğunda, sen başta ben en sonda, öylece beklemişizdir. Sabah 7:30 vapuruna sen koşa koşa yetişirken ben yürüdüğümden kaçırmışımdır. Aynı anda başka insanlara seni seviyorum demişizdir. Mutlak güven duygusuyla başımızı başka omuzlara dayamışızdır. Olamaz mı, olabilir. Onca yıl sen burada, onca yıl ben burada. Yollarımız hiç kesişmemiş bu Eylül akşamı dışında. Thank you.
Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Sen Tanrı mısın? Beni öldürdün. Eşime, dostuma beni güldürdün. Sen Tanrı mısın? Beni öldürdün. Eşime, dostuma beni güldürdün. Vicdanımın sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can, bir can ölüyor. Vicdanımın sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can, bir can ölüyor. Ahirette olur. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Senin için herkes kötü söylüyor. Söylemesi kolay, bir de bana sor. Senin için herkes kötü söylüyor. Söylemesi kolay, bir de bana sor. Seninle yaşamak güzel şey ama senden ayrılmayı gel de bana sor. Seninle yaşamak güzel şey ama senden ayrılmayı gel de bana sor. Vicdanımın sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can, bir can ölüyor. Vicdanımın sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can, bir can ölüyor. Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın. Allah öldürürdün ya dalanır. Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın. Cehennem ateşi ahirette olur. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın.
Tagebuch Palästina.
In Palästina wird die Zeit manchmal nicht mit Stunden gemessen, sondern mit Bäumen. Beim Betrachten eines Olivenbaums sieht man nicht nur seinen Stamm, sondern ein Gedächtnis, in dem sich tausende Jahre still angesammelt haben. In diesem Land ist der Olivenbaum weit mehr als eine Pflanze. Er ist Identität, Geduld und Zugehörigkeit. In der Sprache der Dichter ist diese Wurzel nicht nur eine botanische Tatsache, sondern ein Satz des Daseins. Und diese Wurzeln tragen nicht nur die Vergangenheit in sich, sondern auch einen stillen Widerstand gegen die Besatzung. Für die Palästinenser ist der Olivenbaum nicht einfach nur ein Baum, sondern ein Mitglied der Familie. Für ein neugeborenes Kind wird er gepflanzt. Nach dem Tod eines Großvaters wird er mit dessen Erinnerung bewässert. Wenn die Erntezeit kommt, verwandeln sich die Felder von Produktionsstätten in Plätze der Erinnerung. Fatwa Tukan schreibt in ihrem Gedicht »Der Ruf der Erde«: Soll ich hier bleiben, um als Fremde auf fremder Erde zu sterben? Bleiben. Wer hat das gesagt? Ich werde in mein geliebtes Land zurückkehren. Denn hier zu bleiben ist nicht nur eine geografische Entscheidung, sondern eine Form der Verbundenheit. Die Geschichte des Olivenbaums reicht in diesem Land tausend Jahre zurück. Bei archäologischen Ausgrabungen in den Regionen Megiddot und Baysan wurden über 4000 Jahre alte Olivenkerne gefunden. In Bethlehem stehen noch heute Bäume, die über 5000 Jahre alt sind. Stellen Sie sich also einen Baum vor, der länger lebt als Imperien und in jeder Epoche dasselbe tut: Zeugnis abzulegen. Doch die Olive ist nicht nur ein Symbol. In Palästina machen Olivenhaine fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen aus. Sie sind die Lebensgrundlage hunderttausender Familien. Selbst eine einzige Olive ist hier nicht bloß Nahrung, sondern die Fortsetzung eines Hauses, eines Lebens. Deshalb nennt man sie grünes Gold. Doch dieses Gold steht im Schatten der Besatzung ständig unter Bedrohung. Israelische Besatzungskräfte und Siedler haben über Jahre hinweg systematisch Millionen von Olivenbäumen entwurzelt und verbrannt, wie Samich al-Kasem niederschrieb. Mit aufrechter Haltung gehe ich, mit erhobenem Haupt gehe ich. In meiner Hand ein Olivenzweig, auf meiner Schulter mein Sarg. Ich gehe weiter. Stellen Sie sich vor, eine alte palästinensische Großmutter, die sich vor den Bulldozern an einen hundertealten Olivenbaum klammert, ihr eigener Körper als Schutzschild vor den Stamm stellt, damit der Baum nicht gefällt wird. Denn einen Baum zu fällen bedeutet, das Gedächtnis und die Geschichte eines Volkes zu vernichten. Für die Welt ist der Olivenzweig das heiligste Symbol des Friedens. Doch in Palästina ist der Olivenzweig zugleich ein Sinnbild des niemals endenden Widerstands gegen das erfahrene Unrecht. Während diese Bäume, auch bekannt als Symbol des Friedens, verbrannt und entwurzelt werden, pflanzen palästinensische Bauer trotzig für jeden zerstörten Baum einen neuen. Wie Tawfiq Zayat mit unbeugsamem Willen sagt: Wir bleiben hier. Geht, wenn ihr wollt, ans Meer. Wir warten im Schatten von Feigen und Oliven. Der Olivenbaum ist in diesem Land nicht nur eine Pflanze. Er ist die sichtbare Gestalt der Geduld, ein stiller Widerstand,
Die unendliche Geschichte Palästinas ist nicht auf Bruchsteine geschrieben, sondern zwischen diesen Wurzeln. Denn es gibt Wurzeln, die, egal wie oft sie abgeschnitten werden, nie aufhören, sich zu erinnern und niemals darauf verzichten, sich wieder dem Himmel entgegenzustrecken.
Tagebuch Palästina.
Resimler, hayaller, param, param. senin de gözlerin uzaklara öylece dalmıyor mu hiç?
Es war einmal.
Willkommen zu Es war einmal. Bei Sonnenuntergang erwacht am Fuße der Berge das stille Reich der Riesen. Zu Melodie des Windes tanzend wird das Land der Riesen vom Lichte der Sterne erhellt. Doch dieses Reich ist nicht nur von der Größe der Riesen erfüllt, sondern auch von den Geheimnissen, die sie in ihren Tiefen verbergen. Jetzt werden wir die Vorhänge dieses geheimnisvollen Reiches lüften. Sind Sie bereit auf eine magische Reise? Sie hören das Märchen »Der feige Mann und die Riesen«. Es war einmal ein Mann. Dieser Mann war so feige, dass er seine Frau sogar auf dem Fußweg mitnahm. Eines Abends wusste der Mann wieder einmal nicht weiter, so dass er seine Frau anflehte. Schließlich brachte sie ihn zum Fußweg und sperrte ihn dort ein, schloss die Tür ab und ging fort. Als der Mann merkte, dass sein Betteln nichts nützte, gelang es ihm, durch ein Fenster zu entkommen. Da er aber nicht nach Hause gehen konnte, ging er an einen anderen Ort. Er reiste 6 Monate und einen Herbst lang und kam schließlich zu einem großen Palast. Er öffnete die Tür des Palastes und ging hinein. Was sah er da? Einen großen Raum, 40 kochende Kesseln in der Mitte und 40 Riesen, die sich unterhielten. Die Riesen waren erstaunt, als sie ihn kommen sahen, und der größte von ihnen sagte, »Alle laufen allein beim Anblick unserer Spuren schon weg. Wie konntest du unser Haus ohne Angst betreten?« Der Mann antwortete, »Oh, meine Kinder, ich habe euch jahrelang gesucht und endlich, Gott sei Dank, habe ich euch gefunden, denn ich bin euer Großvater. Seht mich nicht so an, ich bin nur ein alter Greis geworden.« Dann ging er vorbei und setzte sich in die vorderste Ecke. Die Riesen glaubten ihm und hießen ihren Großvater willkommen. Der Mann indessen ließ sich nun dort nieder. Eines Tages, als er zu Bett ging, versammelten sich die Riesen und sagten, »Unser Großvater wird nicht mehr gehen. Lasst uns ihn um Mitternacht mit unseren Äxten töten.« Als der Mann dies hörte, legte er, ohne dass sie es merkten, einen großen Baumstamm in sein Bett. Dann legte er seine Kopfbedeckung auf den Stamm und versteckte sich im Lager. Es war Mitternacht. Die Riesen kamen. Sie fingen an, in der Dunkelheit auf den Baumstumpf einzuschlagen, weil sie dachten, sie würden ihren Großvater schlagen. Als sie müde wurden, zogen sie sich in ihr Zimmer zurück, weil sie dachten, er sei tot. Als sie gingen, verließ der Mann sofort sein Versteck, sammelte die Holzstümmel ein und warf sie nach draußen. Anschließend ging er zu Bett. Am Morgen stand er wie immer auf und sagte, »Die Flöhe haben mich heute Nacht nicht in Ruhe gelassen.« Als die Riesen seine Worte hörten und sahen, dass er nicht tot war, bekamen sie furchtbare Angst. Eines Tages, als er wieder zu Bett ging, versammelten sich die Riesen und sagten, »Lasst uns morgen einen Wettlauf veranstalten.« Einen Wettlauf im Gehen, wer beim Gehen mehr Staub aufwirbelt, dem wollen wir einen Sack Gold geben. Wenn unser Großvater nicht gewinnt, soll er von hier verschwinden. Er hörte dies und füllte seine eigenen Stiefel mit Staub, ohne dass sie es sahen. Am nächsten Tag sagte der Älteste der Riesen zu seinem Großvater, sie würden ein Rennen veranstalten. Die beiden Riesen liefen schnell und wirbelten Staub auf, und ihr Großvater warf mehr Staub auf als sie, weil er seine Stiefel mit Staub gefüllt hatte. Dann sagte er, »Meine Söhne, seht, ich bin alt, aber ich bin der Stärkste.« Er gewann auch das Rennen. Die Riesen sagten, »Großvater, du hast das Rennen gewonnen. Wir wollen dir einen Sack Gold geben und geh fort von hier.« Er aber antwortete, »Nein, meine Kinder, ich fand euch sehr hart. Ich werde euch niemals verlassen.« Die Riesen überlegten sich, wie sie ihren Großvater loswerden konnten. Da kamen sie auf folgende Idee. Am nächsten Tag wollten sie ein weiteres Rennen veranstalten. Derjenige, der es schaffen sollte, den Stein zu zermalen, sollte ein Sack Gold bekommen. Der alte Mann hörte, wie sie darüber sprachen, fand heimlich einen Käse aus der Küche und versteckte ihn in seiner Tasche. Am nächsten Tag erzählten sie ihm von dem Rennen, und das Rennen begann. Ihr Großvater fand zwei flache Steine, steckte den Käse unbemerkt dazwischen und sagte, »Seht, meine Kinder, ich male den Stein nicht nur zu Mehl, ich entziehe dem Stein sogar das Wasser.« Und so gewann er auch dieses Rennen. Die Riesen sagten zu ihm, »Lass uns dir dein Gold vom letzten Rennen und von dem Rennen jetzt geben. Du bekommst zwei Säcke voll Gold. Wir werden dich und dein Gold den ganzen Weg nach Hause begleiten.« Er zögerte ein wenig, aber dann willigte er ein. Die Riesen brachten ihn samt seinem Gold nach Hause. Sie legten es ihm vor die Tür und kehrten zurück. Der Mann klopfte an der Tür seines Hauses und sagte zu seiner Frau, »Ich bin wieder da!« Die Frau sagte, »Zeig mir dein Taschentuch, damit ich weiß, dass du mein Mann bist.« Er zeigte ihr sein Taschentuch. Sie erkannte, dass er es war. Der Mann brachte das Gold hinein und sagte zu seiner Frau, »Wenn du mich nicht am Fußweg eingesperrt hättest, hätte ich das Gold nicht bekommen.« Er erzählte ihr, was ihm widerfahren war. Sie aßen und tranken gemeinsam und lebten bis ans Ende ihrer Tage glücklich. Damit endet unser heutiges Märchen. Während das Land der Riesen verstummt, wird die magische Welt des Märchens in unseren Herzen weiterleben. Bis meine liebe Kollegin Esra Erdon ein neues Märchen für Sie aussucht, sagen wir auf Wiederhören.
Es war einmal.
Sen yüreğim, kızlar akşam gel. Kesildi artık yârim, hiç duyan yok. Bir sonbahar günüydün, bırakıp gittin habersiz. En günahsız gecemde seni hep sevdim ümitsiz. Bilirim sonu yok bu aşkın, sensiz geçen günlerin. Edip güze döndü ömrüm üst üste kaç ölüm. Ne zaman bir ben düşünsem böyle sele serpeyim. Ne zaman bir sen düşünsem, ne zaman sen yüreğim sızlar akşam gel. Bilirim sonu yok bu aşkın, sensiz geçen günlerin. Evet güze döndü ömrüm üst üste kaç ölüm. Ne zaman bir ben düşünsem böyle sele serpeyim. Ne zaman bir sen düşünsem, ne zaman gülürüm sonu yok başka, sensiz geçen günler. Evin güze döndü üst üste kaç bölüm. Ne zaman bir ben düşünsem böyle seri serpe. Ne zaman bir sen düşünsem, ne zaman bir dar düşünsem.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Sana gitme demeyeceğim. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia, ama gitme Lavinia. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyle, incinirsin yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, incinirsin yine de sen bilirsin. Sana gitme demeyeceğim, sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Ceketimi al, günün en güzel saatleri bunlar. Lavinia yanımda kal, yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim, sen de bilme, bilme Lavinia. Yalanlar istiyorsa yalanlar söyleyeyim, incinirsin, yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsa yalanlar söyleyeyim, incinirsin, yine de sen bilirsin. Sana gitme demeyeceğim, sana gitme demeyeceğim, ama gitme Lavinia.
Somit geht die Deutschfrage-Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Hussein Boll moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören. Thank you.
Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu.